Ja, unsere Identität als Christ soll ja das Thema für heute Nachmittag und heute Abend sein. Und weil es zwei Vorträge sind, will ich zwei verschiedene Perspektiven mit euch betrachten. So ähnlich wie bei einer Münze, die ja auch zwei Seiten hat und auf zwei Seiten geprägt sein muss, sonst hat sie keinen Wert. Und der erste Aspekt, der uns jetzt beschäftigen wird im ersten Teil, ist: Wer ist Jesus in deinen Augen? Wer ist Jesus in deinen Augen? Und nach dem Abendessen gibt's genau die umgekehrte Perspektive: Wer bist du in Jesu Augen? Das ist die andere Seite. Aber da der Herr Jesus viel wichtiger ist und wer er ist, betrachten wir ihn zuerst, und umso eindrücklicher wird es vielleicht dann wirken, wenn wir nachher darüber nachdenken: Wer bin ich in seinen Augen? Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen, sofern ihr sie da habt, im Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium, zunächst im Kapitel 8, Markus-Evangelium, Kapitel 8, da Herr Jesus war unterwegs und hat mit seinen Jüngern gesprochen, und im Vers 29 lesen wir folgende Frage. Markus 8, Vers 29. Und er fragte sie, also die Jünger: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Es war also eine Frage, die dem Herrn offensichtlich wichtig ist, nicht um der Selbstbeweihräucherung willen, also was haltet ihr von mir, sondern um zu verstehen, wie denkt ihr über mich, was habt ihr von mir verstanden. Und wenn wir ein wenig weiter blättern ins Kapitel 12, werden wir ein bisschen näher eintauchen in diese Frage, Kapitel 12 vom Markus-Evangelium. Da lesen wir ab Vers 35 folgendes, Markus 12, ab Vers 35. Daraufhin sprach Jesus, als er im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt: Der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Da nennt ihn ja Jesus selbst Herr, wieso ist er dann sein Sohn? Und da ist ja ein Bibelwochenende ist, müsst ihr ein bisschen blättern. Und wenn ihr mal in den Paralleltext blättert, im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 22, das gleiche Geschehen von einem anderen geschildert, der legt dann wieder auf anderes Wert. Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Und da lesen wir ab Vers 41. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus, also Jesus stellt eine Frage an die Pharisäer: Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Antwort: Davids. Soweit zunächst einmal. Diese Geschichte steht in einem Zusammenhang. Menschen sind immer wieder zu Jesus gekommen und haben ihm Fragen gestellt. Ihre religiösen Fragen, vielleicht auch die Streitfragen, die sie untereinander hatten, die wollten sie geklärt haben von Jesus. Jeder natürlich mit der Hoffnung, dass die Klärung so ausfällt, dass sie selber Bestätigung erfahren und sie sagen können: Gsehsch, du bist falsch gelegen. Ja, das war bei Jesus manchmal so, dass die Leute so kamen. Sie sind zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir können sie in Markus 12 oder in Matthäus 22 lesen, ich tue es jetzt mal aus Markus 12, da kommen sie zu Jesus im Vers 14 und geben ihm die Frage wegen der Steuermünze, ob man Steuern zahlen soll. Jesus gibt eine sehr weise Antwort, er lässt sich ja die Steuermünze zeigen, sagt, welches Konterfei ist da drauf? Sie sagen, der Kaiser, das vom Kaiser. Nun ja, sagen sie, wenn sein Bild drauf ist, dann gib ihm doch seine Münze. Das heißt, es hat sie interessiert, müssen wir Steuern zahlen? Das heißt, es war eine politische Frage, die hat sie interessiert. Soll man jetzt die Corona-Maßnahmen einhalten oder nicht? So, das waren ja vergleichbare Diskussionen, die an der Schweiz natürlich völlig vorbei sind, aber in Deutschland hat man das lebhaft diskutiert. So, politische Fragen haben wir an den Herrn. Dann im Vers 23 die Geschichte, sie sagen, eine hypothetische Geschichte, ein Mann war verheiratet und ist verstorben, bevor er Kinder hatte, und dann hat sein Bruder, Simon der Leviratsehe, sie geheiratet, aber die starb auch, bevor sie Kinder hatten, und dann am Ende hat sie alle sieben geheiratet. Das muss ja eine fürchterliche Frau gewesen sein, die sieben Männer ins Grab bringt und kein Kind bleibt zurück. Und die Frage, die sie beschäftigt, ist: Wessen Frau wird sie sein im Himmel? Das heißt, es geht um eine theologische Frage, aber die doch sehr menschlich ist. Ja? Wer hat sie zur Frau im Himmel? Als wäre das so besonders wichtig. Und dann kommen sie wieder zu Jesus, wieder andere, und dann lesen wir im Vers 28 und folgende, da stellen sie ihm, dem Herrn Jesus, die Frage: Was sollen wir tun? Also die Aktivität, die hat sie beschäftigt. Jesus gibt geduldig Antworten, aber wir merken, es sind sehr menschliche Fragen, die sich auf den Menschen beziehen. Was soll ich machen und was krieg ich und wer hat jetzt die richtige politische Einstellung und so weiter. Und nun kommt diese Geschichte, die der Herr Jesus ja selber aufbringt, aus Psalm 110 zitiert er ja diese Aussage, dass Christus da beschrieben wird und wird beschrieben, der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, und er stellt die Frage, wie kann er denn Herr sein, wenn er zugleich der Sohn ist? Das war eine spannende Frage. Die Pharisäer waren schon vorsichtig. Wenn Jesus Fragen stellt, konnte man sich beinahe nur blamieren mit seiner Antwort. Also haben sie manchmal gesagt, wir wissen es nicht. Aber in dieser Situation wussten sie es wirklich nicht. Da waren die Herren Theologen mit all ihren Abschlüssen an der Universität in Jerusalem völlig überfragt. Ich war einmal in einer Synagoge und wir bekamen eine Führung, und dann habe ich den Synagogenvorsteher gesagt, ob er denn den Messias erwarte. Ja, natürlich erwarte er ihn. Und meine Frage an ihn war, wird er ein Mensch sein oder wird er ein Bote Gottes oder gar der Sohn Gottes sein, der vom Himmel kommt? Und ganz entrüstet hat er mir gesagt, das wird natürlich ein Mensch sein. Ich weiß nicht, ob alle Rabbis das so beantwortet hätten, aber der hat es auf jeden Fall getan. Das zeigt, dass die Menschen zur Zeit Jesu immer sehr menschliche Vorstellungen von Jesus hatten. Sie wollten Jesus in ihr Leben hineinziehen, auf ihre Ebene ziehen. Aber Jesus wollte ihnen was ganz anderes deutlich machen. Er war ja der Sohn Davids. Einerseits, er wurde ganz Mensch, in allen Dingen versucht, genau wie wir, um ein barmherziger und treuer hoher Priester zu werden, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, und Gottlob ist er das geworden. Womit ich auch immer zum Herrn komme, mit all meinen menschlichen Nöten, Schwierigkeiten, Versagen und Unwissenheit, er versteht mich. Das ist gut. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Er ist auch der Sohn Gottes, er ist auch der Herr. Vergessen wir das nicht und machen wir Jesus nicht zu menschlich. Er ist in erster Linie Gott, der Mensch wurde, und nicht Mensch, der Gott wurde, sondern er war Gott und wurde Mensch für eine gewisse Zeit, aber er ist Gott. Er ist nicht unnahbar, er ist nahbar, er hat sich uns bekannt gemacht, er ist nicht ferne wie die anderen Religionsstifter. Wir können mit ihm sprechen und wissen, es ist eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens da, aber er ist der Herr, er ist Gott, er ist König. Und deswegen stellt Jesus diese Frage. Weil es Jesus darum ging, dass Menschen ihn betrachten, wie er ist, und ihn nicht betrachten als etwas, wie sie ihn gerne hätten. Mir geht das manchmal so im Gespräch mit Menschen, die Christus nicht kennen, da reden wir über Gott und sagen, ja, sie glauben auch an Gott, aber nicht genauso wie in der Bibel, und dann sagen sie mir also, ich stelle mir Gott so vor. Ich denke mal, wie lächerlich ist das? Der Mensch beginnt also in seiner Vorstellung, Gott zu erschaffen. Ich stelle mir Gott so vor. Und der andere, der hat eine ganz andere Vorstellung von Gott, als gäbe es für jeden seinen Spezialgott, den er sich zusammenbauen kann, wie in einem Setzkasten. So, jetzt habe ich den Gott, den ich will. Aber Geschwister, das ist sehr menschlich, aber es ist uns gar nicht so fern. Und es ist immer wieder wichtig, wer ist Jesus in deinen Augen? Und das lernen wir ausschließlich in der Schrift. Denn da wird Jesus geoffenbart. Er wurde Mensch, um uns zu offenbaren, wer ist. Er ist als der lebendige Gott. Und Jesus tut das hier mit einer Frage, auch an die Jünger. Wer sagt ihr, dass ich bin? Nebenbei, Jesus hat viele Fragen gestellt. Überhaupt in der ganzen Bibel, wo Gott mit den Menschen spricht, stellt er viele Fragen. Darf ich euch an ein paar erinnern, die ihr alle kennt? Wo bist du? Das war die erste Frage in der Bibel, gestellt von Gott an Adam, als er sich versteckt hatte. Oder, wo ist dein Bruder? Es wurde den Kain die Frage gestellt, als er den Abel getötet hatte. Und er stellt ihm die nächste Frage und sagt, warum hast du das getan? Also Gott stellt Fragen. Und er stellt Fragen nicht, weil er es nicht wüsste, er ist ja allwissend, sondern er stellt Fragen, um mit uns ins Gespräch zu kommen, um uns zum Nachdenken anzuregen, dass wir wahr werden und ehrlich werden vor diesem Gott, um selber festzustellen, was ist eigentlich in uns. Es ist immer wieder toll, wenn man Menschen begegnet, die gute Fragen stellen. Manchmal sagen wir das, auch wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wenn einer was fragt, sagen wir, gute Frage. Mit anderen Worten, ich habe keine Ahnung, das könnte man auch gleich sagen. Ja. Und da muss man nachdenken. Hey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und so tut das der Herr auch. Er sagt den Jüngern, warum habt ihr gezweifelt? Warum? Und hier eben die Frage, für wen haltet ihr mich? Die Frage also, wer ist Jesus in deinen Augen, ist durchaus essentiell. Und die Frage ist, ob wir über unseren Gott nachdenken auf einer sehr menschlichen Ebene, in unseren Vorstellungen, was er für mich tut und was ich für ihn tun muss. Manchmal ist es sogar eher die Frage, die Menschen sich stellen oder der Gedanken, den sie nachgeben, wer ist Jesus für mich? Ich habe es aber bewusst das Thema anders formuliert. Ich habe gesagt, mein Thema soll lauten, wer ist Jesus in meinen Augen? Denn hinter der Frage, wer ist er für mich, kann sich sehr schnell der Gedanke verbergen, was habe ich von ihm? Was bringt er mir? Und tatsächlich, viel Literatur, die man heute bekommt, auch viel moderne Musik, und es gibt sehr wunderschöne moderne Musik mit großartigen Texten, aber es gibt auch viel Musik und eben Literatur und manchmal sogar Vorträge, wo es vor allen Dingen darum geht, was hab ich von Jesus? Was bringt er mir? Er bringt mir Vergebung. Und er bringt mir Liebe und er gibt mir meine Versorgung und er tröstet mich und er heilt mich und bei ihm darf ich mich ankuscheln und er streicht mir über den Kopf und all die wunderschönen Gefühle. Und versteht mich falsch, nicht falsch, ich will mich darüber nicht lustig machen, denn Gott ist ein Vater, der jedem auch den Trost gibt, den er braucht. Und das habe ich oft genug in wunderbarer Weise erlebt. Aber wenn Jesus vor allen Dingen einer ist, der für mich da ist, dass ich von Jesus nur ziehe, was mich interessiert, dann werde ich am Ende Jesus gebrauchen und ich werde ihn missbrauchen. Und die Frage ist vielmehr, wer ist Jesus in seinen eigenen Augen? Was will er uns mitteilen über sich, wer er ist? Denn das ist ja das Entscheidende. Wer ist Jesus für den Vater? Und was will er für mich sein? Nicht, was will ich, dass er für mich ist, sondern was will er für mich sein? Wer ist er wirklich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, denn nur dann entdecken wir ihn wirklich und nur dann wird er uns wirklich groß. Und über Jesus nachzudenken, über seine Gottheit und alles, was damit zusammenhängt. Ich werde euch nachher noch viele Beispiele geben, was das beinhaltet. Dieses Nachdenken über die Gottheit Jesu ist ganz wichtig, zum Beispiel für die Erlösung, auch für die Gewissheit meiner Erlösung. Wenn wir eine vor allen Dingen menschliche Vorstellung haben von der Erlösung, dann wird es immer wieder viel Unsicherheit bei uns geben, ob wir wirklich gerettet sind. Und das klingt dann manchmal so, ich überzeichne ein wenig, um den Gedanken deutlich zu machen, ich habe mich bekehrt und deswegen komme ich in den Himmel. Und da muss ich sagen, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich mich bekehrt habe, sondern weil er sein Leben für mich gab und weil er mich zu sich gezogen und weil er mich von neuem geboren hat. Und manche stehen da, ich muss glauben. Ja, versuch mal, Glauben aus dir hervorzuquetschen. Wie erfolgreich bist du dabei? Du könntest auch einen Stein nehmen und so lange drücken, bis Öl rauskommt. Dann, wenn du das schaffst, dann kannst du auch Glauben aus deinem Herzen erwecken. Glauben ist letztlich auch ein Geschenk, eine Gabe unseres Herrn. Heute Morgen habe ich das in meiner stillen Zeit in Philipper 1 gelesen. Es ist euch durch die Gnade gegeben worden, dass ihr glaubt. Das ist die Seite. Manche sagen, oh ja, als Christ, da muss ich Jesus nachfolgen. Also ich muss die Beine unter die Arme klemmen und jetzt muss ich mich anstrengen und Jesus nachfolgen. Und ich muss besser werden. So hat mal einer gebetet, als er sein Leben Jesus anvertraute. Es war einer der seltenen Momente, wo ich gegrinst habe, gelächelt habe im Gebet eines anderen. Er sagte, Herr Jesus, ich verspreche dir, dass es ab heute besser mit mir wird. Dann habe ich nur gelächelt. Ich habe ihm nachher gesagt, mein lieber Günther, ihr kennt ihn ja alle nicht, er ist längst beim Herrn, mein lieber Günther, so funktioniert das nicht. Ich kann so über die Errettung denken, sehr menschlich. Was muss ich tun? Was erwartet Jesus von mir? Oder ich kann eine ganz andere Perspektive haben, nämlich die Perspektive meines Herrn, der am Kreuz die drei gewaltigen Worte in einen Satz zusammengefasst hat, indem er rief, es ist was? Vollbracht. Und wieder im Philipperbrief lesen wir, der das gute Werk angefangen hat in euch, der hat es euch gegeben, damit ihr es vollendet, richtig? Ja, manche Christen leben aber genau so. Aber das Wort sagt es anders und der Herr meint es auch anders. Der in euch das gute Werk angefangen hat, nur der ist in der Lage, das Werk zu vollenden. Er hat das Evangelium vorbereitet, das kommt im zweiten Vortrag, vor Grundlegung der Welt. Darüber denke ich immer wieder nach, die Wurzeln meiner Errettung, ja, der Anker für meine Errettung liegt weit zurück in Gottes Ewigkeit. Ja, die Wurzel meiner Bekehrung ist nicht am 16. Januar 1973 gewesen, habe ich gestern gesagt, ich bin letzten Monat 50 Jahre alt geworden als Gotteskind, sondern die Wurzeln meiner Bekehrung liegen weit mehr als 6000 Jahre zurück, wenn ich jetzt mal den biblischen Bericht von der Erdgeschichte zur Grundlage nehme, weit in Gottes Ewigkeit. Mein Verständnis von Jesus als den Herrn, als den souveränen Gott, als den Herrscher über alles ist sehr wichtig für den Umgang mit den Prüfungen des Lebens. Wenn wir menschlich denken über unsere Nöte, und ich zähle mich genauso zu diesen Leuten, die das manchmal so tun, dann heißt unser Gebet, Herr, hol mich hier raus. Herr, ich habe ein Problem, löse es. Und zwar sofort. Und zwar für immer. Ja, das beten wir. Und wie oft war Gott barmherzig und hat es getan. Manchmal aber verherrlicht sich der Herr ganz anders. Ihr erinnert euch an das Gespräch des Paulus mit seinem Herrn, wo er gesagt hat, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, dass er diese große Not, von der wir nicht so genau wissen, was sie war, dass er sie von ihm nimmt. Und Gott hat nicht direkt Nein gesagt. Er hat ihm nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das ist auch ein Umgang, ja, wenn ich auf den Herrn sehe, auf den allmächtigen Gott, der mich und alles, was mich betrifft, in seiner Hand hat, der Möglichkeiten hat, die völlig außer meiner Reichweite sind, zu wissen, dieser Gott kann sich in Schwachheit verherrlichen. Er braucht nicht meine und deine Stärke, er braucht nicht meine Souveränität über meinem Leben, sondern es genügt, dass er souverän ist. Und deswegen ist so wichtig, darauf zu sehen, wer ist er? Im Hebräer 3 steht einmal, betrachtet den großen hohen Priester. Und nachzudenken über Christus in einer göttlichen Perspektive, ist auch wichtig für das Zeitgeschehen. Wir leben ja alle jetzt zur Zeit in dieser Welt und die meisten von euch sind noch deutlich mehr wie 50 Jahre alt, da hat man viel erlebt, auch in der Zeitung gelesen und in den Nachrichten gehört und in den letzten 3 Jahren habe ich den Eindruck, die Gemeinde Jesu ist fürchterlich politisch geworden und die Diskussionen sind vor allem politisch in der Gemeinde plötzlich über Dinge, die passieren. Das macht mich nebenbei sehr, stimmt mich sehr bedenklich und da ist viel Aufregung und Angst und Empörung in der Gemeinde. Oder schauen wir auf den Herrn, der souverän die Geschichte schreibt, sodass ich weiß, was immer hier geschieht. Gott hat es verordnet und er weiß warum. Und Geschwister, sind wir uns doch im Klaren, dass die Welt Schlimmeres als die schlimmsten Vorhersagen der Corona-Epidemie verdient hat. Es ist ja nicht so schlimm geworden, wie man am Anfang uns gesagt hat, schlimm genug für nicht wenige Menschen, aber wir hätten viel, viel Schlimmeres verdient. Es ist ja nur die Barmherzigkeit Gottes, dass das alles so noch verhältnismäßig gnädig ausgegangen ist. Und deswegen will ich meinen Blick auf den Herrn richten und nicht fragen, was machen die gerade in Kiew oder in Moskau oder in Washington oder in Berlin oder, Entschuldigung, oder Zbern, sondern was macht der Herr? Das interessiert mich. Herr, was machst du gerade? Wo sind wir in deiner Geschichte? Was willst du uns deutlich machen, uns Gottes Kinder? Ja, wer ist Jesus in meinen Augen, ist ganz entscheidend für den Umgang mit meinem persönlichen Heil und mit meiner Lebenssituation und meinem Umgang mit der Welt, die mich umgibt. Das ist ganz entscheidend und ein Vers, der mich Jahrzehnte ganz zentral begleitet hat und er tut es immer noch, steht am Anfang von Hebräer 12, wo es heißt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe in meiner englischen Bibel, die ich als Bibelschüler viel gelesen habe, die Übertragung gelesen, die heißt, Let us fix our eyes on Jesus. Das heißt, lasst uns die Augen auf Jesus heften. Steht da, der Teufel will uns immer ablenken. Und unser menschliches Denken und unser religiöses Empfinden will uns ablenken. Und so ist entscheidend, dass wir immer wieder neu schauen, wer ist Jesus in meinen Augen? Jesus war der Sohn Davids, ganz Menschensohn und hat in allen Dingen überwunden. Und was mich mal sehr getröstet hat in einer tiefen inneren Not, in Hebräer 5 heißt es einmal, dass er mit lautem Geschrei und Tränen zu dem gekommen ist, der ihm aus dem Tode aushelfen konnte. Verstehst du, für Jesus ist das nicht einfach so, wie das Messer durch die Butter geht, so ganz einfach hat er alle Probleme gelöst. Und deswegen kennt er meine Kämpfe und meine Nöte und ist es gut, dass er Mensch wurde. Aber er ist nicht nur Mensch geworden, der mich versteht. Das alleine würde mir ja noch nicht so schrecklich weiterhelfen. Sondern er ist der lebendige Gott, der Herr aller Herren und der König aller Könige, der über aller Not steht, auch über der Not, die ich mit mir selber habe. Er ist wahrhaft ein Erlöser. Er ist der Kyrios. Der Herr, der dem alles gehört, der alles entscheidet und der Ehre und Respekt verdient. Ich lese nochmal in Markus 12, den Vers 36. Der Herr, David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Dieser Gott, der in allem erprobt worden war und der wie der absolute Verlierer aussah, oder nicht? Am Kreuz. Wir haben seine Feinde triumphiert, ob die jüdischen oder die römischen. Und die Männer rechts und links von ihm haben auch gespottet. Seine Jünger haben ihn verlassen und haben gedacht, jetzt geht die Welt unter. Aber er blieb immer der Herr. Selbst in der scheinbaren Totalniederlage blieb er der souveräne Herrscher, der absolut in Kontrolle war über das, was geschieht. Denn er hat am Kreuz ja gesagt, oder vor dem Kreuz gesagt, ich gebe mein Leben hin und ich bin mächtig, es auch wieder zu nehmen. Warum? Weil er das Leben ist. Und der blieb er. Und er wird auch der Sieger sein über dem letzten Feind. Der letzte Feind, sagt uns Gottes Wort im 1. Korintherbrief, das ist der Tod. Jesus ist der Herr. Und in diesem Vertrauen, in dem Blick auf diesen Jesus und die Wahrheit, die das Wort über ihn sagt, will ich leben. Denn Geschwister, manchmal sehe ich mich wie einen Außenseiter. Du kannst, was weiß ich, ob jetzt durch Rinach oder durch Aarau laufen und schaust dich um und dann musst du davon ausgehen, 95-98% dieser Menschen teilen nicht dein Verständnis von Christus. Sie können mit Christus nichts anfangen. Und da kann schon mal die Frage kommen, ja, sind wirklich wir die Richtigen? Haben wir wirklich recht? Wenn die ganze Welt ohne Christus so wunderbar auszukommen scheint. Es scheint nur so. Dann dürfen wir doch in diesem Vertrauen leben, die wir manchmal wie Außenseiter, wie die großen Verlierer erscheinen, manchmal angefochten und niedergerungen vom Feind und überwältigt, vielleicht auch von unserem eigenen Versagen. Und dann ist entscheidend, wer ist dann Christus für mich? Wenn ich scheinbare Niederlagen erleide, wenn ich nicht weiter weiß, wenn Zweifel da sind, wenn ich versagt habe, wenn Dinge schief gehen, wenn scheinbar kein Gebet erhört wird, und dann ist und bleibt diese eine Frage. Wer ist Jesus in deinen Augen? Und wir dürfen in diesem Vertrauen leben, dass er der Herr ist. In einem schönen englischen Lied habe ich einmal diesen Satz gelesen, auf Deutsch übersetzt. Wir laufen in einem Rennen, das schon gewonnen ist. Wir laufen in einem Rennen, das schon gewonnen ist. Denn der Herr Jesus hat es ja gesagt. Ich habe es vorhin zitiert. Es ist vollbracht. Und da durfte ich mich einklinken. Und diese Erlösung gilt für mich. Es ist vollbracht. Damit bedeutet, das heißt ja nicht, dass Jesus sagte, ich hab's hinter mich gebracht. Nein, er hat für mich eine völlige Erlösung erschaffen. Und in seinem Es ist vollbracht bin ich im Glauben schon ans Ziel gelangt. Ich laufe in einem Rennen, das schon gewonnen ist. Welch eine Aussage. Und deswegen lenkt Jesus in allen Gesprächen mit den Menschen den Blick immer wieder neu auf sich. Als die Jünger zu tun hatten da mit dem Herrn, wisst ihr, im Zusammenhang mit dem Sturm auf dem See, da haben sie auch die Frage gestellt, wer ist dieser, dass im Wind und Wellen gehorsam sind? Und diese alttestamentlichen Theologen, die waren komplett verwirrt. Sie haben die alttestamentlichen Texte gelesen. Jesaja 53 wird ja heute nicht mehr gelesen von den Juden, wo der leidende Christus beschrieben wird, der um unsere Sünde willen dahingegeben wird. Und dann lasen sie wieder den Triumphator, und den erwarteten sie ja, den großen Triumphator, der die Römer aus dem Land schmeißt und die Juden zu den Weltherrschern macht. Aber das war nie der Gedanke unseres Herrn. Und deswegen, Geschwister, ist für mich immer wieder neu wichtig, in die Schrift hineinzuschauen und Christus zu studieren. Mir ist es in jeder Verkündigung wichtig, und das bete ich vor jeder Verkündigung, gib uns eine Begegnung mit dir. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, ob der Hans Trüb predigt oder Peter Trüb oder der Michael Happel oder sonst irgendjemand. Entscheidend ist, ob du eine Begegnung mit Jesus hast. Wenn du morgens deine Bibel liest, ist nicht entscheidend, ob du theologische Fragen da endlich knacken kannst, sondern ob du Jesus begegnet bist. Was erwartest du von Jesus? Soll er einfach tun, was du dir vorstellen kannst? Manchmal habe ich die Angst, dass wir mehr an unsere Vorstellungskraft glauben, als an die Allmacht Gottes. Wir sagen das ja so schnell, gell? Dem Herrn ist alle Dinge, ist alles möglich. Er ist unbegrenzt. Aber wenn wir glauben sollen, dann kommt unser Glaube sehr schnell an Grenzen und wir glauben doch oft, mal die Hand aufs Herz, nur so weit, wie wir es uns vorstellen können, dass Dinge geschehen. Aber ist das Glaube? Das ist ein Glaube an die Machbarkeit und das, was ich mir vorstellen kann. Wir sollen jetzt keine Tagträumer sein, die sich verrückte Sachen zusammen fantasieren, wie das in manchen charismatischen Kreisen der Fall ist. Aber die Frage ist, glaube ich an seine Allmacht? Glaube ich an den großen Ich Bin? Erwarten wir von ihm, dass er tut, was ich von ihm erwarte? Wie ich es gestern sagte schon, dass ich ihm meine Lösungen präsentiere, sodass er eigentlich nur noch seine Signatur drunter setzen kann und sagen kann, hast du gut vorbereitet und ich mache schon schön, was du von mir willst? Oder vertraust du ihm, dass er weiß, was er tut? In einer sehr wichtigen Lebensfrage ist mir mal das Wort aus Jesaja 55 sehr groß geworden. Das kennt ihr garantiert auch alle. Da heißt es im Vers 8 und Vers 9, so meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind meine Gedanken höher als eure und meine Wege als eure Wege. So viel höher. Geschwister, er kann Dinge tun, die wir nicht einmal uns vorstellen können. Über Bitten und Verstehen, so lesen wir es auch einmal, vermag der Herr zu tun. Und deswegen ist die Frage nicht, Herr, ich habe gewisse Vorstellungen, was kannst du für mich tun, sondern vielleicht eher die Frage, was hast du vor? Herr, ich bin gespannt, was du tust. Ich bin gespannt, wie du jetzt mich in dieser Situation führst. Ich bin oft vor Situationen und denke, kann ich auch nicht. Keine Ahnung, was jetzt werden soll. Wo wir nur dastehen und sagen, Herr, was passiert jetzt? Und deswegen, Geschwister, will ich nicht so sehr mit meinen Möglichkeiten rechnen, so groß die Versuchung dazu auch ist, sondern meinen Blick auf ihn richten und mir immer wieder neu die Frage stellen lassen, wer ist er in meinen Augen? So hat es der Herr Jesus die Jünger gefragt. Wer bin ich in euren Augen? Und das entscheidet, ich will sagen, eigentlich alles in unserem Leben. Ich habe vor einiger Zeit in unserer Gemeinde in Stuttgart etwas vorgelesen. Ich denke, Peter und Ramona werden sich vermutlich noch daran erinnern, wenn sie dabei waren. Ich hatte eine Zusammenfassung gefunden über Christus, wer er ist. Wenn du es nachlesen willst, wenn du eine MacArthur Studienbibel hast, dann schlag mal den Kolosserbrief auf und da findest du so einen Studienkasten. Da steht das drin. Kannst nachlesen, musst dir jetzt nicht alles merken, aber wenn du willst, kann ich Hans auch die Datei geben und er kann es euch kopieren. Und einfach damit wir jetzt so gegen Schluss unseres ersten Vortrages, wer ist Jesus in meinen Augen, eine Idee bekommen, was gibt es da alles zu entdecken? Und ich sag euch, menschlich gebrochen, schnallt euch jetzt an und atmet gut durch, denn das ist geballte Information über die Herrlichkeit von Jesus. Ich sage immer, wenn ich sowas lese, da platzt mir schier das Herz vor Ergriffenheit der Größe und Herrlichkeit meines Gottes. Einer der größten Grundsätze der Schrift lautet, Christus ist völlig ausreichend für alle Bereiche des Lebens und der Nachfolge. Völlig ausreichend. Er ist ausreichend zur Schöpfung, für die Rettung, für die Heiligung und die Verherrlichung unseres Lebens. Er ist so rein, dass man bei ihm keinen Fehler, Sprenkel an Sünde, Verunreinigung, Lüge, Betrug, Verdorbenheit, Irrtum oder Unvollkommenheit findet. Er ist so vollkommen, dass es neben ihm keinen anderen Gott gibt. Er ist der einzige Sohn Gottes. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Fülle der Gottheit lebt in ihm. Er ist Erbe aller Dinge. Er schuf alle Dinge und alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Er hält alle Dinge zusammen durch das Wort seiner Macht. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das die exakte Abbildung Gottes. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist die Sonne, die erhellt, der Arzt, der heilt, die feurige Mauer, die uns verteidigt, der Freund, der Tröste, die Perle, die reich macht, der Fels, der uns trägt, auch unter heftigstem Druck. Er sitzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Er ist erhabener als alle Engel. Er ist besser als Mose, Aaron, Josua und Melchisedek. Er ist besser als alle Propheten, größer als Satan und stärker als der Tod. Er hat weder Anfang noch Ende. Er ist das fleckenlose Lamm Gottes. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Leben. Er ist die Herrlichkeit Israels und die Wurzel und der Nachkomme Davids, der helle Morgenstern. Er ist treu und gerecht, der Anfänger und das Ende unseres Glaubens. Er ist der Ursprung unserer Rettung. Er ist der Sieger, der Erwählte. Er ist der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Und er ist der gerechte Diener. Er ist der Herr der Heerscharen, der Heilige Israels und der Gott der ganzen Erde. Er ist der Mann der Schmerzen. Er ist der Sohn des Menschen. Er ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Weinstock. Er ist der Herr. Er ist Prophet, Priester und König. Er ist unsere Sabbatruhe. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Er ist der Oberhirte. Er ist der Löwe Judas, das lebendige Wort. Und er ist der große Ich Bin. Versteht ihr, Geschwister, warum es so wichtig ist, diese Frage zu beantworten, und zwar nicht einmal an einem Bibelnachmittag, sondern immer neu in unserem Alltag. Wer ist Jesus in meinen Augen? Und wenn du das liest oder hörst, was ich vorgelesen habe, und das verinnerlichst, wenn du nur eine Aussage herausgreifst, sie liest in ihrem biblischen Zusammenhang, darüber nachdenkst und beginnst, den Herrn darüber anzubeten, wird dein Blick verändert, weil du nicht mehr gefangen bleibst von einer Lebenssituation und einer Begrenzung oder deinem Versagen und deiner Unmöglichkeit, deinen Fragen und Zweifeln, sondern weil der Blick auf Jesus gerichtet wird und du erfasst bist davon, wer ist er? Und zwar nicht in meiner Vorstellung, was bastle ich mir da zurecht, sondern wer ist er in der Schrift, wie er sich geoffenbart hat, und das will er in meinen Augen sein. Ich saß vor längerer Zeit mit dem Leiter des Missionswerkes Hilfsaktion Märtyrerkirche zusammen. Das ist euch ja wahrscheinlich auch ein Begriff, ist ja gegründet durch ein Landsmann von dir, Richard Wurmbrand, und der jetzige Leiter, mit dem habe ich gesprochen und habe gefragt, Manfred, wie können wir Gemeinde Jesu auf Verfolgung vorbereiten? Denn jetzt leben wir in Sicherheit, aber wir ahnen ja, das könnte auch über uns kommen, vielleicht schneller, als wir uns das vorstellen können. Wie bereiten wir Gemeinde Jesu auf solche Dinge vor? Ich war sehr gespannt, was er mir sagt, weil ich selbst keine Antwort hatte auf die Frage. Aber ich habe gedacht, na, der beschäftigt sich ja den ganzen Tag damit, der kann es mir sicher sagen. Und ich habe dann erwartet, dass er sagt, oh, weißt du, da gibt's so Spezialseminare, die wir durchführen und da können wir kommen, das ist ein 18-teiliges Studium und mit allen möglichen Trainings und was weiß ich, irgendwie, keine Vorstellung, was der sagen wird. Und da hat er mich völlig überrascht, zu meiner Beschämung. Er hat gesagt, beschäftigt euch viel mit Jesus und beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Das war seine ganze Antwort. Ich war im ersten Moment, ich will nicht sagen enttäuscht, aber etwas überrascht, weil ich hatte ja, naja, irgendwas Besonderes erwartet. Aber er hat mir das Besonderste gesagt, was es zu sagen gibt. Denn weißt du, wenn mein Blick auf Jesus gerichtet ist, auf den, von dem ich eben las, dann muss ich sagen, wer sollte mich schrecken? Wer sollte mich aus der Hand eines solchen Gottes reißen? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Schwert oder Hunger, hat Paulus doch gesagt. Wer? Wodurch werde ich geschützt? Nicht durch die tollen Seminare von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Oder meinen Glaubensmut oder meine männliche Stärke. Oder meine Schmerzunempfindlichkeit oder was auch immer. Nein, was mich hält, ist der Blick auf diesen Herrn. Dieser allmächtige Gott. Und noch etwas wurde mir bedeutsam. Wenn ich das studiere, mich viel mit Christus beschäftige, meinen Blick auf ihn richte, dann wird mir deutlich, niemals kann ich diesen Herrn aufgeben, um meinen Hals zu retten. Er ist viel zu groß, viel zu wertvoll, viel zu reich, viel zu liebenswert. Er liebt mich viel zu sehr. Er bedeutet mir viel zu viel, als dass ich ihn je aufgeben könnte, wenn ich vor die Wahl gestellt werde. Christus oder dein Leben. Warum? Weil Paulus gesagt hat, Christus ist mein Leben. Der Christ wird sich dann nicht mehr die Frage stellen, Christ oder mein Leben, sondern Christus ist sein Leben. Und deswegen, Geschwister, müssen wir viel mit Christus beschäftigt sein. Und lasst uns viel über ihn reden. Lasst uns nicht so viel über die Welt reden. Natürlich tun wir das, weil wir leben in dieser Welt. Wir können ja nicht einfach an den Ereignissen dieser Welt vorbeigehen. Aber was ist unsere Schlussfolgerung? Was wird unser Thema sein? Wir haben in unserer Gemeinde in Stuttgart ein Logo. Und das steht an verschiedenen Punkten und das steht auch auf dem Rücken von T-Shirts, die wir mal angefertigt haben für die Kinder-, Jugendmitarbeiter und andere Mitarbeiter. Da steht hinten drauf, Jesus ist unser Thema. Nur Geschwister, das kann man auf den Rücken eines T-Shirts schreiben, deswegen muss es noch nicht gelebte Wirklichkeit sein. Aber es erinnert uns, wer oder was ist mein großes Thema. Und deswegen, Geschwister, meine Identität, also die Wahrnehmung, wer bin ich? Was bin ich? Was bin ich wert? Wird entscheidend beantwortet durch die Frage, wer ist Jesus in meinen Augen? Und wenn ich diesen Herrn vor Augen habe und dann sagen darf, das ist mein Jesus, mein guter Hirte, mein Erlöser, mein Herr, mein himmlischer Bräutigam, mein Freund und Bruder, mein Vater im Himmel, dann habe ich meine Identität gefunden. Meine Identität ist Christus. Er ist mein Leben. Und deswegen, Geschwister, beantwortet immer wieder die Frage, wer ist Jesus in deinen Augen? Wäre ein schönes Gespräch nachher am Tisch. Wisst ihr, wir können reden übers Wetter. Ja, klar, ist auch mal wichtig. Wir können reden darüber, dass da unten billige Schuhe gibt. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Ich habe mir sogar welche gekauft. Zu einem sensationellen Preis. Versteht ihr, das sind Dinge, die gehören ja zu unserem Leben. Natürlich reden wir auch über solche Dinge. Aber wisst ihr, das ist alles nicht wichtig. Die Schuhe sind irgendwann auch wieder im Müll und das Wetter ist morgen, übermorgen schon wieder anders. Aber wir könnten nochmal am Tisch einander fragen. Es wäre vielleicht ein sehr stilles Essen. Wenn dich plötzlich jemand fragt, sag mal, wer ist Jesus in deinen Augen? Was ist dir, welcher Aspekt ist dir besonders wichtig oder welcher Aspekt beschäftigt dich im Moment ganz besonders oder welcher Aspekt lässt dich besonders nachdenken und ruft vielleicht Fragen hervor? Und vielleicht weißt du gar nicht so schnell, was zu antworten. Deswegen sagte ich, wird's vielleicht sehr still. Aber ich wünschte mir, es würde ein sehr lebhaftes Gespräch, dass der Rolf nachher uns mit Nachdruck zum zweiten Vortrag hierher holen muss. Ja? Also, lasst uns darüber sprechen, über unsere Identität. Wer ist Jesus in meinen Augen? Lasst uns noch zusammen beten. Ja, Herr, es gibt nichts Größeres auf dieser Welt zu tun, als dich anzuschauen, als über dich nachzudenken, zu erforschen, wer du bist. Und danke, dass wir das nicht in unserer Fantasie, in unseren philosophischen oder religiösen Vorstellungen beantwortet bekommen, sondern in deinem Wort. Du offenbarst, wer du bist. Und wenn wir erfassen, wer du bist und dass du als dieser vollkommene Gott unser Erlöser bist, unser Herr, unser Retter, unser Freund und Bruder, unser himmlischer Bräutigam, Herr, dann kann uns nichts mehr erschüttern. Und dann haben wir die Antwort auf die Frage gefunden, was oder wer bin ich und was bin ich wert? Ich bitte dich für mich selbst und für all die, die mit mir jetzt nachgedacht haben über dich, Herr, dass unsere Identität darin beruht, wie wir es gestern sahen, dass wir deine Geschöpfe sind, von dir erdacht, von dir gewollt, von dir geschaffen, von dir erhalten. Dass unsere Identität darin besteht, dass wir dich vor Augen haben und verstehen, wer du bist für mich, für uns. Herr, lass uns davon geprägt sein, damit unser Denken, unser Umgang mit unserem Leben, mit uns selbst, mit unserer Errettung, mit unseren Problemen, mit unserem Mangel, mit unseren Sorgen, mit unseren Frustrationen und Enttäuschungen, aber auch mit all den Vorgängen in dieser Welt, dass wir darin zur Ruhe kommen, indem wir sehen, wer du bist in unseren Augen. Lass uns davon erfüllt sein. Wir danken dir, du treuer Gott. Amen.